Die Nachrichten von SRF um 9 Uhr mit Livia Schmidt. Viele Tote, Vermisste und komplett zerstörte Häuser. Das Ausmaß des schweren Erdbebens in Südostasien sei langsam sichtbar, sagt unser Auslandredaktor. Die UBS plane nicht, ins Ausland zu ziehen. Das sagt Geschäftsleitungsmitglied Markus Ronner und macht damit Schluss mit Spekulationen. Und das Wetter heute Samstag meist stark bewölkt und nass bei 10 Grad. Im Süden zeitweise sonnig bei 18 Grad. Mehr als 1000 Todesopfer und über 2300 Verletzte in Myanmar und zahlreiche Vermisste in Thailand. Das ist die aktuelle Zwischenbilanz nach dem gestrigen Erdbeben, das Südostasien erschüttert hatte und voraussichtlich große Schäden angerichtet hat. Auslandredaktor Janis Fahrländer berichtet.
In Myanmar wird das Ausmaß der Zerstörung langsam sichtbar. Das Epizentrum des gestrigen Bebens liegt nahe der Millionenstadt Mandalay, wo Häuser teilweise komplett eingestürzt sind, wie auf Bildern zu sehen ist. Doch auch in anderen Teilen Myanmars sind die Schäden groß. Angesichts dieser Zerstörung und der Stärke des gestrigen Bebens von 7,7 werden mehrere tausend Tote befürchtet. Insgesamt bleibt die Lage auch einen Tag nach dem verheerenden Beben weiterhin unübersichtlich. In Myanmar tobt seit mehreren Jahren ein brutaler Bürgerkrieg. Das Land ist vom Ausland mehrheitlich abgeschottet. Umso bemerkenswerter ist daher der Hilferuf von Ming Aung Hlaing, dem General der Militärjunta und Premierminister Myanmars. Aufgrund der hohen Zahl Verletzter brauche es in erster Linie Blutspenden und medizinisches Material. Erste Helfer und Helferinnen aus Indien sind in Myanmar angekommen. Zusagen gibt es von zahlreichen anderen Staaten und Organisationen, etwa von der EU wie auch von den USA. Auch die UNO hat Hilfe angekündigt. Weniger angespannt ist die Lage in Thailand. Doch auch in der Hauptstadt Bangkok wird immer noch nach über 100 Vermissten gesucht, die beim Einsturz eines sich im Bau befindenden Hochhauses verschüttet wurden. In Myanmar, wie auch in Thailand, wurden seit gestern mehrere Nachbeben registriert. Es gibt Befürchtungen, dass es in den kommenden Tagen erneut zu starken Beben kommen könnte.
In den USA will die Regierung die staatliche Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die USAID, auflösen, und zwar bis Juli. Das hat US-Außenminister Marco Rubio dem Kongress mitgeteilt. Die Behörde habe zu viel gekostet und zu wenig genützt, schreibt Rubio. Man beende alle Projekte, die nicht mit den Zielen der US-Regierung übereinstimmten. Kurz nach dem Regierungswechsel in den USA hatte die neue Regierung die Gelder für die USAID gekürzt. Diese zählte bis anhin zu den weltweit größten Organisationen ihrer Art und organisierte zahlreiche Hilfsmaßnahmen, etwa bei der AIDS-Hilfe oder beim Wiederaufbau in Kriegsregionen. Die Regierungschefin von Dänemark, Mette Frederiksen, weist Kritik von US-Vizepräsident J.D. Vance an ihrem Land zurück. Bei einem Besuch auf einem US-Militärstützpunkt in Grönland sagte Vance unter anderem, Dänemark mache zu wenig für die Menschen und für die Sicherheit von Grönland.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change,
sagte J.D. Vance. Die dänische Regierungschefin Frederiksen sagte, die Art und Weise, wie Vance über Dänemark spreche, sei nicht gerecht. Und sie betonte, Dänemark sei bereit, jederzeit mit den USA beim Thema arktische Sicherheit zusammenzuarbeiten. Grönland gehört zu Dänemark, wird aber weitgehend autonom regiert. US-Präsident Donald Trump hatte bereits mehrfach die Absicht geäußert, Grönland unter US-amerikanische Kontrolle zu bringen. Über die Schweizer Grossbank UBS gab es zuletzt in den Medien Spekulationen, genauer über einen möglichen Wegzug der UBS aus der Schweiz. Dies, weil das Finanzdepartement derzeit schärfere Regeln für Banken ausarbeitet. Sie will so einen zweiten Fall Credit Suisse vermeiden. Die ehemalige Schweizer Grossbank war vor 2 Jahren von der UBS übernommen worden. In der SRF-Sendung Arena dementiert UBS-Geschäftsleitungsmitglied Markus Ronner mögliche Pläne über einen Wegzug der Bank. Die UBS habe ein Bekenntnis zur Schweiz abgegeben, sagte er.
Wir glauben auch, dass ein enger Bezug besteht zur Schweiz. Wir sind seit über 160 Jahren in der Schweiz. Wir haben auch ein Geschäftsmodell, das natürlich primär Vermögensverwaltung ist. Wir haben 60% von unseren Erträgen in der Vermögensverwaltung, 20% in der Schweizer Bank. Wir haben 20% im Investmentbanking. Und so ein Geschäftsmodell ist genau oder noch wichtiger als Kapital, weil das hat höhere Wiedererkennung. Mit dem Geschäftsmodell hat man einen sehr engen Bezug zur Schweiz.
Der Bundesrat will Anfang Juni die Eckwerte eines Maßnahmenpakets zur strengeren Regulierung von Banken vorlegen. Zu den Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 1,7% verloren. Der Euro wird zu 95,40 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,12 Rappen. Bleibt der Blick aufs Wetter. Heute ist es meist bewölkt und es fällt immer wieder Regen oder oberhalb von 12 bis 1400 Metern Schnee. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 10 Grad. Im Süden gibt es trotz vieler Wolken auch sonnige Phasen bei 18 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich David Burkhardt.
Samstagmorgen um kurz nach neun. Hier ist unsere Auslandsreportage international. Und wir sind heute unterwegs in den Flüchtlingslagern der Sahrauis im Südwesten von Algerien.
Unter der Sonne der Sahara, der Wüste, erinnert sich Buhu Ben Yahya an den Schweizer Käse, den es hier eine Zeit lang gab.
Ja, à l'époque, il y avait un produit très spécial de la Suisse, c'est la fromage.
Der Schweizer Schmelzkäse war sehr beliebt und Teil eines großen Hilfsprogramms mitten in der Wüste. Wir sind in den Flüchtlingslagern der Sahrauis, im Südwesten Algeriens, im Grenzgebiet zu Mauretanien, Marokko und zur Westsahara. Vor rund 50 Jahren flüchteten Zehntausende Sahrauis vor den Bomben der marokkanischen Armee. Aus der Westsahara hierhin in einen der unwirtlichsten Teile der Welt. Eine unendliche Weite aus Sand, Stein und fast ohne Wasser. Wo das Thermometer im Sommer auf 50 Grad klettert, wo der Boden außer ein paar kargen Sträuchern nichts hergibt und wo es ohne internationale Hilfe kein Überleben gäbe. Buhu Ben Yahya ist der Chef des Sahrauischen Roten Halbmondes und Herr über das Verteilzentrum für zehntausende Tonnen internationaler Hilfe. Lastwagen fahren vor und wieder weg. In einer riesigen Lagerhalle stapeln sich Kisten und Säcke, Speiseöl zum Beispiel, Getreide, Reis. Die Logistik, den Transport, die Verteilung, alles verwalten wir selbst, erklärt Yahya. Wir sahrauischen Flüchtlinge haben kein Geld, aber Arbeitskraft. Das ist unser Beitrag.
Wir sind nicht wegen Hunger oder Naturkatastrophen geflüchtet, sondern aus politischen Gründen. Wir sind deshalb gut organisiert, motiviert und wir harren seit 50 Jahren hier aus, weil wir ein Projekt haben. Einen eigenen Staat.
Über 80% der Menschen in den sahrauischen Flüchtlingslagern sind abhängig von humanitärer Hilfe und Nahrungsmittelhilfe, sagt Aline Rumonge vom UNO-Ernährungsprogramm in Algeriens Hauptstadt Alger. Eine humanitäre Notlage seit Jahrzehnten.
Le réfugié, ça veut dire un jour rentrer, n'est-ce pas?
Flüchtlinge kehren normalerweise irgendwann heim. Oder integrieren sich dort, wo sie sind. Hier ist weder das eine noch das andere der Fall. Seit 50 Jahren, bis eine politische Lösung gefunden wird. Aber das führe ich jetzt nicht aus. Die Politik ist nicht mein Bereich.
Die Sahrauis, ein Volk in Wartestellung. Das ist international mit dem Augenschein in den sahrauischen Flüchtlingslagern im Südwesten Algeriens. Mein Name ist Veronika Meier. In der Primarschule Lalandala in Buschtur, einem der fünf Flüchtlingslager, lernen die Erst- und die Zweitklasskinder gerade Plusrechnen und Geometrie. In blauen und pinken Westen sitzen die Buben und Mädchen an ihren Pulten. Internationale Organisationen haben das Mobiliar gespendet, genauso wie die Schulhefte und Stifte, die die Kinder vor sich haben. Lehrer wollen sie später einmal werden oder Künstlerin, Viehhirt oder Ärztin. Schulen gehörten in den 1970er Jahren zu den ersten Strukturen, die die Sahrauis im Exil aufbauten. Der Schulunterricht ist obligatorisch, fünfmal die Woche, von 8 bis 14 Uhr. Zweitklasslehrerin Ajina Ali Salem, den weißen Unterrichtskittel über der roten Melchfa, dem traditionellen sahrauischen Wickelkleid. Ajina erklärt den Kindern geduldig die Aufgaben und erläutert den Besuch aus dem Ausland, den Stundenplan, der neben der Wandtafel hängt. Am Montag zum Beispiel haben wir zuerst 2 Stunden Arabisch, Hocharabisch, nicht den lokalen Dialekt Hassania. Dann 1 Stunde Religionsunterricht und dann Mathematik, danach wieder Arabisch.
Ab der 3. Klasse kämen noch Spanisch, Englisch, Französisch dazu, ergänzt Schulleiterin Salka Barca Sofa.
Sie will uns, mit Hilfe eines Übersetzers, noch etwas anderes zeigen. Bastel- und Textilarbeiten der Kinder sowie Fotos und Bilder ausgestellt in den Klassenzimmern, Teil des Unterrichts. Sie zeigen das traditionelle Leben der Sahrauis. Ein Zelt, eine Chaima, traditionelle Instrumente, Spiele, Werkzeuge, Gefäße, Kamelsättel für Frauen, eine Melchfa. Aber auch Panzer aus Karton sind zu sehen, gebastelte Granatwerfer. Oder eine Kaserne im Kleinformat, Fotos von politischen Kadern des Frente Polisario, der politisch-militärischen Organisation der Sahrauis. Die Geschichte und die Gegenwart von Menschen, die ursprünglich mehrheitlich als Nomaden umherzogen, aber im Exil zunehmend sesshaft wurden und umso mehr darauf bedacht sind, ihre kulturelle Identität zu bewahren. Auch angesichts des Kampfes für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in der Westsahara. La Cosa Sahraoui nennen sie das hier, die sahrauische Sache. Sie ist allgegenwärtig, in fast jedem Gespräch.
On the outside, I am normal. On the inside, I have feelings.
Nebenan in der Englischklasse singt eine Gruppe Mädchen von Vätern im Krieg, von Heldentum und Trauer und dem Traum einer Rückkehr.
End of the world, ready to escape. Where do we go?
Blenden wir zurück. Die Geschichte der Sahrauis ist auch die Geschichte einer unvollendeten Entkolonisierung.
Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung.
So steht es in der Resolution 1514, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolonisierte Länder und Völker, verabschiedet von der UNO-Generalversammlung im Dezember 1960. Die Westsahara, rund 6-mal so groß wie die Schweiz an der Nordwestküste Afrikas, war lange Jahre eine Kolonie Spaniens. Als sich die Spanier Mitte der 1970er Jahre aus der Westsahara zurückzogen, erhoben die Nachbarn Mauretanien und Marokko Anspruch auf das rohstoffreiche Gebiet. Vor allem Marokko besetzte in der Folge große Teile der Westsahara. Das Volk der Sahrauis hingegen pochte auf Selbstbestimmung, bestärkt auch durch ein entsprechendes Urteil des Internationalen Gerichtshofs. Es kam zum Krieg, er dauerte 16 Jahre. Erst 1991 einigten sich Marokko und der Frente Polisario, die sahrauische Befreiungsbewegung, auf einen Waffenstillstand, überwacht von einer UNO-Mission, der MINURSO. Das Waffenstillstandsabkommen sah ein Referendum vor. Im Januar 1992 sollte das Volk der Westsahara darüber abstimmen können, ob das Gebiet unabhängig sein solle oder ein Teil von Marokko. Bis heute wurde diese Abstimmung von Marokko erfolgreich torpediert. Und so bleibt der völkerrechtliche Status der Westsahara ungeklärt. Die Sahrauis mit dem Frente Polisario beharren darauf, selbst über ihre Zukunft entscheiden zu können. Marokko hingegen betrachtet die Westsahara als Teil des eigenen Staatsgebiets und möchte den Sahrauis nur eine Autonomie zugestehen. Der anhaltende Konflikt um die Westsahara vergiftet auch die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen Marokko und seinem großen Nachbarland Algerien, das die Sahrauis unterstützt. Heute ist die Westsahara geteilt. Die Sahrauis kontrollieren rund 1/3 des Gebiets, einen schmalen Streifen im Osten. Den weit größeren Teil mit den fischreichen Küstengewässern und riesigen Phosphatvorkommen hält Marokko besetzt und schützt ihn mit einem über 2.500 Kilometer langen Sandwall voller Minen, dem sogenannten Berm. 29 Jahre lang hielt der Waffenstillstand zwischen der Polisario und Marokko. Doch seit November 2020 wird wieder gekämpft, ist der Krieg
zurück. Seit dem Tag, als ich geboren wurde, lebe ich als Flüchtling. Wie die international bekannte sahrawische Sängerin Aziza Brahim kennen viele Sahrawis ihre Heimat im besetzten Teil der Westsahara nur mehr aus Erzählungen. Mittlerweile leben sie in dritter Generation in den Flüchtlingslagern, 173.600 Personen, so lautet die offizielle Zahl. Hier im Südwesten Algeriens haben die Sahrawis eine Art Staat im Exil errichtet, die Demokratische Arabische Republik Sahara, Mitglied der Afrikanischen Union. Mit Flagge, Hymne, aber ohne eigenes Territorium. Einen Einparteienstaat, angeführt vom Frente Polisario, den die UNO als legitimen Vertreter der Sahrawis betrachtet. Mit einer Regierung, einem gewählten Parlament, einer Armee, eigener Justiz. Ein Staat mit einer Zivilgesellschaft, mit kulturellen Einrichtungen, eigenen Radio- und Fernsehstationen, mit Spitälern und Schulen, getragen von ausländischen Geldgebern. Und Algerien, dem Gaststaat, der den Sahrawis das Gebiet auf seinem Territorium zur Selbstverwaltung überlässt und sie finanziell, logistisch und politisch unterstützt. An der Lal Andala-Schule hat die Pause begonnen. Mädchen und Buben toben sich aus. Zum Znüni gibt's nahrhafte Biskuits von Hilfsorganisationen. In einem der Schulzimmer bereitet sich Hajeb Mohamed Lamin gerade auf ihren Unterricht vor. Die 27-Jährige unterrichtet Spanisch. Dafür erhält sie, wie alle Lehrkräfte, keinen Lohn, sondern eine Entschädigung. Die Rede ist von umgerechnet rund 100 Euro alle drei Monate. Ein Anreiz, mehr nicht, Überlebensökonomie. Hajeb benennt, was hier immer wieder zu beobachten ist, die lähmende Perspektivlosigkeit und die Frustration darüber, dass die Zukunft auf sich warten lässt.
Antes de verdad tenía sueños, quería ser nutricionista, pero la vida no me da oportunidades.
Früher träumte ich davon, Ernährungsfachfrau zu werden, aber das Leben hat mir die Gelegenheit nicht gegeben. Die Leute können zwar auswärts studieren, etwa in Algerien, aber sie finden danach kaum Arbeit hier. Vielleicht noch als Lehrerin oder in der Medizin, aber nicht viel mehr. Also gehen sie weg. Manche arbeiten in Spanien, manche in Kuba oder wo sonst sie Arbeit finden und Geld heimschicken können. Und doch kehren viele zurück. Sie studieren im Ausland, führen ein besseres Leben und kommen doch irgendwann wieder zu ihrer Familie.
Aus Pflichtgefühl? Gegenüber der Familie? Gegenüber dem Volk und der Sache?
Das ist einfach so. Wenn ein Sahrawi geht, kehrt er irgendwann zurück. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Ich danke Ihnen für den Besuch und das Interesse an der sahrawischen Sache.
Khatri Adu empfängt in seinem Büro. Der Mann mit dem grau melierten Haar und dem blauen Pullover spricht leise, aber bestimmt. Auf einem Schrank steht ein Strauß Kunstblumen. Hinter dem Schreibtisch hängen die Porträts des früheren und des aktuellen Präsidenten des sahrawischen Exilstaats. Khatri Adu ist Bildungsminister dieses Staats. Unser Hauptfeind, sagt er, ist nicht nur die Besatzung. Unser gefährlichster Feind ist die Ignoranz, das Fehlen von Bewusstsein, von Wissen, von Kultur und die Unkenntnis der eigenen Rechte.
L'ennemi le plus dangereux, c'est l'ignorance. C'est l'absence de conscience, de savoir.
Unsere Bevölkerung hält es aus unter diesen widrigen Bedingungen hier, weil sie ein Bewusstsein hat und weil sie davon überzeugt ist, dass wir kämpfen müssen, um unser Land zu befreien und auch, um für die Zukunft vorbereitet zu sein.
Khatri Adu spricht über die Herausforderungen, wie er das nennt, für den Frente Polisario, bei internationalen Geldgebern genügend Mittel zu bekommen, für den Bau von Krippen und Schulhäusern und für Schulmaterial für eine wachsende Bevölkerung. Und er spricht von den Bemühungen, allen Kindern und Jugendlichen kostenlose Bildung zu ermöglichen. Khatri Adu berichtet von sogenannten Friedensprogrammen, dank derer sahrawische Kinder die Sommerferien in spanischen, deutschen oder anderen europäischen Familien verbringen können und von der Möglichkeit für junge Sahrawis, dank Stipendien in befreundeten Ländern zu studieren und sich zu spezialisieren, in Algerien zum Beispiel, in Kuba oder auch in Spanien, der ehemaligen Kolonialmacht. Es geht dabei vor allem, aber nicht nur um Bildung, sondern auch um internationale Netzwerke und Solidarität und letztlich um Lobbying für ihre Sache.
Auch wenn die Unabhängigkeit auf sich warten lässt, so tun wir doch alles, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Und vor allem versuchen wir zu vermeiden, was den Ländern um uns herum passiert ist, die in den 1960ern und 70ern unabhängig wurden, aber nicht genügend vorbereitet waren und deshalb unter der Fuchtel ihrer ehemaligen Kolonialmächte blieben. Wir versuchen, dies zu vermeiden. Und wir glauben, dass unsere Kader dafür gut ausgebildet und vorbereitet sind, genauso wie die sahrawische Bevölkerung.
Nous considérons que nous avons des gens, des cadres préparés et la population aussi, la société sahraouie.
Doch was ist mit den jungen, gut ausgebildeten Sahrawis, die aus dem Ausland zurückkommen und keine Arbeit finden, wenn sie denn überhaupt zurückkommen? Was ist mit ihrer Ernüchterung, ja Enttäuschung über fehlende Perspektiven? Was mit der Gefahr, dass Frustrierte sich abwenden, aus der Spur geraten? In dieser Region, die auch geprägt ist von Terrorismus, religiösem Extremismus und von organisierten Verbrechen?
Der Frente Polisario als Befreiungsbewegung und politische Organisation hat seine eigene Vision. Und wir versuchen seit jeher, alle Einflüsse zu bekämpfen, die uns als Gesellschaft verändern könnten. Uns mit unserem muslimischen Glauben, unserer Natur, der arabischen Kultur und unseren afrikanischen Wurzeln. Aber ich muss gestehen, es ist nicht einfach. Der Arbeitsmarkt, ja, ist sehr begrenzt. Auch die Gesellschaft, ihre Bedürfnisse und der Kontext verändern sich. Jeder versucht, seinen Weg zu finden. Einige führen kleine Läden, machen Taxidienste und so weiter. Andere suchen anderswo nach Möglichkeiten. Wir arbeiten daran, Lösungen zu finden.
Im Auto unterwegs zwischen den sogenannten Wilayas. Die sahrawischen Flüchtlingslager liegen Dutzende Kilometer voneinander entfernt, eines sogar über 100 Kilometer. Rechts und links ockerfarbene, flache Ödnis. Im Radio die Poetin Khadija Tu. Die Poesie, das Wort, so argumentiert sie, sei für die Sache der Sahrawis genauso wichtig wie der bewaffnete Kampf. Das Auto fährt mal über endlos scheinende Asphaltpisten, da und dort ein Schild «Mette la ceinture», Sicherheitsgurte anlegen. Dann wieder holpert es mitten durch die Wüste, über Stein und Sand, immer wieder gesäumt von Abfall. Wenn hier der Sandsturm darüber fegt, wirbelt alles herum. Wir fahren ins Lager Rabuni. Hier befindet sich der Verwaltungssitz des Frente Polisario. Es sind kaum Menschen zu sehen. Ein Mann stößt eine quietschende alte Schubkarre vor sich her. In der Nähe läuft der Motor eines Occasionsautos. Es ist aus Mauretanien importiert. Einstöckige Häuser ducken sich gegen die Erde. Vor einigen liegen große Säcke. Wie überdimensionierte Kissen sehen sie aus. Der Wasservorrat monatlich herangekarrt, weil es hier kaum Wasser gibt. In Rabuni treffen wir den Ingenieur Lechbib. 1987 verließ er die Flüchtlingslager, ging nach Russland, studierte dort, arbeitete und kehrte 2004 zurück. In dieser Zeit habe sich viel verändert, sagt der heute 63-Jährige.
Als ich nach Russland ging, gab es hier nur Zelte, eine gut organisierte Zeltstadt. Außer den Verwaltungsgebäuden, Spitälern, Schulen standen hier keine Gebäude. Das war einerseits aus Tradition. In der Westsahara hatte ja die Mehrheit von uns als Beduinen gelebt. Andererseits glaubten die Leute, dass sie bald zurückkehren würden. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. So dachten sie. Da lohnte es sich nicht, Geld auszugeben für feste Bauten.
Denn das hier ist nicht unser Land. Das hier ist Algerien.
Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Seither sind Jahrzehnte vergangen. Und sehr viele sind aus ihren Zelten ausgezogen, haben Wohnhäuser gebaut, aus Lehm und zunehmend aus Zement.
Der Wunsch, das Ziel einer Rückkehr, hat sich nicht geändert. Aber unsere Lebensbedingungen haben sich verändert. Sie können nicht 40, 50 Jahre im Zelt leben. Deshalb die Wohnhäuser, damit die Leute ein bisschen besser leben können als früher. Aber unsere Einstellung, nein, die hat sich nicht geändert.
Doch auch die festen Bauten haben ihre Tücken. Bei starken Regenfällen und Überschwemmungen, wie es sie auch hier in der Wüste geben kann, halten die Häuser aus Lehm dem vielen Wasser nicht stand. In den Zementhäusern hingegen ist es im Innern kaum auszuhalten, wenn die Sommersonne die Luft regelmäßig auf 50 Grad aufheizt. Ingenieur Lechbib hat deshalb an neuen Bauziegeln geprübelt. Lehm mit ein bisschen Zement gemischt und hart gepresst. Die Wasserresistenz von Zement mit den kühlenden Eigenschaften von Lehm. Ökologischer, günstiger, besser, wie er betont. Was ihm fehlt, die Maschine, die innerhalb kurzer Zeit viele solcher Bausteine pressen kann. Lechbib weiß, dass es sie gibt, für rund 16.000 Euro. Doch im Internet bestellen geht nicht so leicht ohne eigenes Geld, sagt er. Das sahrauische Bauministerium, für das er arbeitet, wird eine internationale Organisation finden müssen, die die Maschine finanziert. Klappt das, wird sie der sahrauische Rote Halbmond mit seinem Chef im großen Verteilzentrum irgendwann in Empfang nehmen und ausliefern. Es wird getüftelt und gebaut in den Lagern der Sahrauis, da und dort, und fast scheint es doch, als hätten sich die Menschen abgefunden mit ihrem Exil nach 50 Jahren Hoffen ohne Horizont. Als würden sie sich hier im Südwesten Algeriens einrichten, definitiv. Solche Sätze ärgern Lechbib. Gerechtigkeit, sagt er später in seinem Büro, Gerechtigkeit ist doch etwas Universelles.
Si on parle de la politique, on parle de la loi.
Reden wir von Politik, dann reden wir auch von Gesetz, von Recht, von Völkerrecht. Entweder akzeptieren wir das Völkerrecht oder wir lassen es gleich bleiben. Es sind nicht die Sahrauis, die das Völkerrecht geschaffen haben. Es war die internationale Gemeinschaft. Diese Mischung aus «hier respektieren wir das Völkerrecht» und aber hier verschließen wir die Augen, das ist keine Gerechtigkeit. Weder menschliche, noch religiöse, noch politische Gerechtigkeit. Ganz offensichtlich aber gibt es Menschen, die mehr wert sind als andere.
Und so, sagt Lechbib, warten wir weiter. In den letzten Jahrzehnten hat die UNO immer wieder Versuche unternommen, den Konflikt um die Westsahara zu lösen. Ohne Erfolg. Das Völkerrecht und geo- und wirtschaftspolitische Interessen einzelner Mitgliedstaaten, die Realpolitik, stehen offensichtlich in unvereinbarer Konkurrenz zueinander. Marokko beharrt auf seinem Autonomieplan, vorgelegt 2007, vage gehalten, auf 3 Seiten Papier nur, die letztlich den Souveränitätsanspruch Rabats über das rohstoffreiche Gebiet bekräftigen. Die Westsahara-Frage ist zum offiziellen Maßstab geworden für die gesamte marokkanische Außenpolitik. Die Westsahara ist das Zitat Prisma, durch das Marokko sein internationales Umfeld betrachte. So sagte es Marokkos König Mohammed VI. Im August 2022 in einer Rede. Und es ist dem Land gelungen, mit den USA, der einstigen Kolonialmacht Spanien und zuletzt Frankreich, gewichtige internationale Akteure offiziell auf seine Seite zu ziehen. Das führte auch zu weiteren Verwerfungen mit Nachbar und Erzrivale Algerien. Gleichzeitig wird Rabat auf juristischem Weg immer wieder in die Schranken gewiesen. So urteilte etwa der Europäische Gerichtshof im vergangenen Herbst erneut, die Agrar- und Fischereivereinbarungen zwischen der EU und Marokko seien nichtig, weil sie gegen das Selbstbestimmungsrecht des Volkes der Sahrauis verstießen. Doch Marokko erklärte, man sehe sich von diesem Urteil in keiner Weise betroffen. Die EU-Kommission wiederum bekräftigte den hohen Stellenwert der strategischen Partnerschaft mit Marokko. Und die Sahrawis? Wir werden nicht aufgeben, nicht die weiße Fahne hissen, betont der Premierminister des sahrawischen Exilstaates Bouchraya Hamoudi Beyoun in den Flüchtlingslagern in Algerien. Gekleidet in Tarnfarben, sagt er,
in den letzten 50 Jahren haben wir gelernt, Widerstand zu leisten. Marokko hat es nicht geschafft, uns militärisch zu besiegen. Falls jemand erwartet, dass das sahrawische Volk akzeptiert, marokkanisch zu werden, das wird nicht passieren. Und es wird nicht zu Frieden und Stabilität in der Region führen. Aber wir sind immer bereit, zu verhandeln und eine Lösung zu akzeptieren, die das Recht unseres Volkes respektiert, selbst über seine Zukunft zu entscheiden.
Verhärtete Fronten also, unvereinbare Positionen. Der politische Prozess blockiert. Letzten Oktober hat der derzeitige UNO-Sonderbeauftragte für die Westsahara, Staffan de Mistura, einen weiteren Versuch gewagt, den diplomatischen Knoten zu lösen. Er schlug eine Teilung der Westsahara vor, in einen unabhängigen Staat im gesamten Süden mit breitem Zugang zum Meer. Das restliche Gebiet solle Teil Marokkos werden, international anerkannt. Das Volk der Westsahara wiederum bekäme die Möglichkeit zu entscheiden, wo es leben möchte und unter welchen politischen Rahmenbedingungen. Einige Staaten in der Region hätten Interesse an der Idee gezeigt, erklärte de Mistura. Aber weder von Marokko noch vom Frente Polisario sei ein Signal gekommen, die Idee wenigstens zu prüfen.
Die Sahrawi. 50 Jahre warten in der Wüste. Das war die Sendung International, unsere Auslandsreportage von Veronika Mayer, Redaktion Philipp Scholkmann, Technik Jakob Lichti. Und die Sendung können Sie nochmal hören, morgen Sonntag um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1 und SRF 4 News. Thank you. Ein Scherzo aus der D-Moll-Klaviersonate der Berliner Komponistin Emilie Meyer. Gespielt hat Kira Steckeweh.
Ein Angebot des SRF Kulturtipps. Das geistliche Gedicht Stabat Mater existiert in vielen Vertonungen und wird oft aufgeführt, besonders in der Passionszeit. Zusammen mit der Zürcher Singakademie und einem Solistenquartett führt das Kammerorchester Basel das Stabat Mater von Joseph Haydn auf, zusammen mit Haydns Salve Regina. In der K-Woche am Mittwoch, dem 16. April um 19.30 Uhr in der Basler Martinskirche. Das Konzert wird von René Jacobs dirigiert. Eine begrenzte Anzahl Freikarten steht für Mitglieder des SRF Kulturclubs zur Verfügung. Bestellen können Sie am Sonntagabend ab 20 Uhr auf kulturclub.ch. Thank you.
Andres Gabetta und die Capella Gabetta in diesem Geigenkonzert von Joseph Ferdinand Timmer. Kennen Sie Jakub Orlinski, den Countertenor? Sie können ihn kennenlernen, wenn Sie möchten, nachher im Musikmagazin. Da erzählt er im Interview, dass es eigentlich Zufall war, dass er anfing, ganz oben zu singen, also Countertenor zu werden.
It was kind of a coincidence. I mean, I was the youngest with my friend in the choir, and then we established an ensemble of 9 men, and we needed high voices. So we kind of lost the lottery with my friend, and we were supposed to sing those high notes. We did not know what we are doing, how we are achieving that, but we wanted to kind of blend in with other voices. So that's what we were trying to do.
Ja, und hier ist er, Jakub Orlinski. Der Countertenor Jakub Joseph Orlinski in einer Arie aus der Agrippina von Händel und ein Gespräch mit Orlinski nachher im Musikmagazin nach 10 Uhr.
Mozzarella mit Orangen und Basilikum oder Schokomousse mit Olivenöl und Meersalz. Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und gerade darum einen außergewöhnlichen Genuss ermöglichen. Solche Kombinationen finden sich aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Musik. So ein Programm hat der Pianist und Cembalist Anthony Romanyuk zusammen mit der Camerata Bern Anfang März serviert.
Da waren von Barock über Jazziges bis zu einer Eigenkomposition ganz viele ungewöhnliche Kombinationen zu hören. Und die haben das Publikum begeistert. Wir haben das Konzert aufgezeichnet und senden es am Donnerstagabend um 8 auf SRF 2 Kultur.
Musik von Jan Tiersen aus der fabelhaften Welt der Amelie, hier mit der Harfenistin Lavinia Meyer. Und es geht jetzt weiter hier im Programm mit Musik von Schubert.
Von seiner Polemik wurden, glaube ich, wenige Menschen verschont.
Ja, das stimmt.
Die einmal etwas mit ihm zu tun hatten. Aber ich glaube, mit René Leibowitz, das war natürlich eigentlich auch schon ein toller Auftakt, diese Stücke, die hat er wirklich, glaube ich, gefühlt zwei Wochen vorher hatte zum ersten Mal was gehört über Webern, Schönberg und Berg offenbar. Und dann schreibt er schon diese Stücke und kaum ist das vorbei, beschwert er sich eigentlich schon darüber, dass René Leibowitz viel zu akademisch gewesen war und dass Schönberg sowieso nicht verstanden hat, wie er mit diesen revolutionären zwölftönigen Arbeiten eigentlich konsequent bis zu Ende hätte gehen sollen und so weiter. Also immer dieses sehr, sehr rasche, vielleicht auch ein bisschen typisch französische Rallye, das ist das Motzen irgendwie bei französischen Künstlerinnen und Künstlern. Vor allem also bei dieser Generation noch sehr gefördert.
Tja, eindeutig nicht Schubert, sondern da ging es um Pierre Boulez und es ging um seine Notation, die er komponiert hat, um seinem Lehrer eins auszuwischen, dem René Leibowitz. Da war er 20, als er diese Stücke schrieb, diese kleinen poetischen Klavierminiaturen 1945. Und um die geht's in der Diskothek heute Mittag um 14 Uhr. Und jetzt gibt's auch keinen Schubert, sondern es gibt King Arthur. Thank you. Kleines Stückchen King Arthur von Henry Purcell, und es gibt jetzt noch mal eine kleine Portion Purcell, und zwar nicht King Arthur, sondern Fairy Queen, und zwar diesen kleinen Ausschnitt mit dem Freiburger Barockorchester, und die Leitung in dieser Aufnahme hat der Dirigent Thomas Hengelbrock.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Livia Schmidt. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien haben mehrere Länder und Organisationen Myanmar Hilfe zugesagt. China werde für das Land humanitäre Güter bereitstellen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar. Das teilte die chinesische Botschaft in Myanmar mit. Auch die EU kündigte an, eine erste Soforthilfe in der Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitzustellen. Die Militärregierung in Myanmar bestätigte bisher rund 1000 Todesopfer und über 2300 Verletzte. Auch das benachbarte Thailand ist vom Beben betroffen. Nach wie vor werden zahlreiche Menschen vermisst. Die Social-Media-Plattform X wird Teil der Firma xAI, die auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Das teilte Tech-Milliardär Elon Musk mit. Sowohl die Plattform als auch die Firma gehören mehrheitlich ihm. Rechtlich dürfte es damit einfacher werden, alle Inhalte von X dazu zu verwenden, um künstliche Intelligenz zu trainieren. Nils Dams von der ARD berichtet.
Um eine konkurrenzfähige KI-Software zu trainieren, sind Daten extrem wichtig. Das Unternehmen xAI entwickelt Chatbots, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Und X, früher Twitter, liefert genau diese Daten. Texte, Bilder, Videos von Millionen Nutzenden immer wieder aktuell. Durch die Übernahme könnte es jetzt für xAI rechtlich einfacher werden, diese Daten für das Training, also die Entwicklung der KIs, zu verwenden. Musk schreibt, die Zukunft beider Firmen sei miteinander verwoben. Auch Rechenzentren und Mitarbeitende sollen vollständig zusammengelegt werden. Teilweise haben die Firmen aber auch schon vorher zusammengearbeitet. Laut Musk sei X aktuell 33 Milliarden Dollar wert. Das lässt sich aber nicht überprüfen. X-Anteile werden nicht öffentlich gehandelt. Deshalb muss das Unternehmen auch keine detaillierten Finanzberichte veröffentlichen. Ende letzten Jahres hat eine Investmentfirma den Wert der Social-Media-Plattform auf nur rund 10 Milliarden Dollar geschätzt. Die Übernahme könnte auch Investoren beruhigen, die ihr Geld in X gesteckt haben, vermuten Fachleute. Nachdem Musk Twitter übernommen und daraus X gemacht hat, hat die Plattform viele Werte